Herzlich willkommen zu der Ankunftszeit. Hallo im dritten Advent 2023. Ankunft heißt, die Türen weit aufmachen, Gäste empfangen, einladen und Gemeinschaft haben. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ist eine ausgesprochene Einladung und Aufforderung, uns für den König der Könige zu öffnen. Also, wenn es auch schon ein doch eher altgedientes Lied ist, finde ich, es gehört mit zur Adventszeit. Und für Christinnen und Christen ist ja so die Adventszeit so eine Art Doppelbedeutung und hat eine Art Doppelbedeutung. Als erstes erinnern wir uns zurück an die Zeit vor etwa 2000 Jahren, als Gott seinen Sohn stellvertretend für ihn auf diese Welt gesandt hat, als Kindlein in der Krippe zu Bethlehem. Wir werden am 24. nochmal genauer drauf eingehen. Und und dass wir uns daran erinnern sollen, an diese Ankunft des Jesus Christus auf diese Welt als Retter dieser Welt. Andererseits sind wir auch im Advent aufgefordert, nach vorne zu blicken. Nämlich auf die Verheißung, die Jesus Christus selber gemacht hat. Nämlich, es wird eine Zeit kommen, da komme ich in Macht und Herrlichkeit, um mich mit den Menschen, die mich angenommen haben, zusammen zum Vater einzuziehen. Wir leben also in so einer Zeitspanne der zwei Advents, als Jesus kam und als zu der Zeit, wo Jesus wiederkommen wird. Was machen wir nun mit diesem Wissen um diese Zeit, diese Zeitspanne, ist das für uns entscheidend? Ich denke ja, denn es ist eine Aufgabe, es ist eine Aufforderung, dass wir diese Zeit, wir dürfen sie auch noch Gnadenszeit nennen, dass wir sie sinnvoll nützen dürfen. Wir leben zwischen zwei Adventen. Sinnvoll nützen, na wie? Vielleicht kann uns hier dieses Adventslied, das wir gerade gesungen haben, macht hoch die Tür, die Tore weit, helfen. Weil dieses Adventslied hat eine Basis. Und diese Basis oder diese Herkunft oder die Veranlagung oder Veranlassung, dieses Lied zu schreiben und zu machen, die ist nochmal so viel älter wie die Geburt Jesu. Dieses Lied hat seine Basis 1000 Jahre vor der Geburt Jesu, circa. Also der Grund, warum dieses Lied oder ein Teil dieses Liedes geschrieben ist, ist schon fast 3000 Jahre alt. Und sie basiert auf dem Psalm 24. Dieser Psalm ist entweder von oder für den König David, damals regierender König für Israel, geschrieben worden und hatte die Bedeutung oder hatte diesen Anlass, einen ganz, ganz geschichtlichen, bedeutsamen Anlass, nämlich dieser Psalm wurde geschrieben, der Psalm 24, als König David die Bundeslade in die Hauptstadt Jerusalem auf den heiligen Berg Gottes, der vorangesehen ist, gebracht hat. Die Bundeslade, das war nicht nur eine mit Gold überzogene Kiste oder ein Kasten. Und es war jetzt nicht das Gold und die Schnitzereien und ja, die handwerkliche Kunst dieser Lade, die sie so bedeutend gemacht hat, sondern eigentlich eher das, was drin war. Der Inhalt, es kam auf den Inhalt drauf an. In der Bundeslade befanden sich in erster Linie mal die 10 Gebote. 10 Gebote, in denen Gott zu den Menschen gesprochen hat und zu denen er auch gesagt hat oder verspricht, wenn ihr euch danach richtet, dann werde ich bei euch sein und werde auch schauen, dass euer Leben funktioniert, dass es gelingt. Dafür sorge ich. Und neben diesen Gesetzestafeln aus Stein gab es noch den Hirten- oder Führungsstab des Aaron. Damals der erste offizielle geistliche Führer des Volkes Israels mit der Aufgabe, sie geistlich zu führen, zu ihnen zu zeigen, wo Gott sie haben möchte, theologisch, dass man Gott auch versteht. Und dieser Stab ist so ein Zeichen für, erinnert euch dran, wie ich euch geführt habe. In der Zeit, wo ihr in Ägypten wart, bis ich euch in das gelobte Land, wo ihr jetzt auch seid, geführt habe. Dieser Stab des Aaron soll uns daran erinnern, dass Gott uns in unserem Leben seine Führung, seine Dienste anbietet. Dass wir ihm folgen dürfen, ihm vertrauen. Das bedeutet mit dieser Stab, der drin war. Und neben diesem Stab steht eben auch dieses Angebot, komm, reich mir deine Hand, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass dein Leben gelingt. Dieser Stab und die 10 Gebote, sie werden dir helfen, dein Leben gelingen zu lassen. Meine Führung, meine Regeln sind für dich da. Stimmt das? Ein heißer Tipp von mir. Probiert das mal aus. Und neben diesen Gesetzestafeln, neben diesem Aaronstab, war da noch so ein kleiner Behältnis oder so ein Gefäß mit was Essbarem drin. Das Manna. Damit hat Gott fast 40 Jahre sein Volk damals auch in der Wüste tagtäglich versorgt. Er sorgte sich um ihr leibliches Wohl. Er hat dieses Manna täglich vom Himmel regnen lassen. Also zumindest 6-mal an 6 Tagen die Woche. Und dieser Krug mit Manna erinnert die Israeliten daran, dass es Gott war, der sie versorgt. Auch daran bin ich fest überzeugt, hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Gott ist da, um uns zu versorgen. Das jetzt mal zum äußeren Form der Bundeslade, das mal zum Inhalt der Bundeslade. Aber es war noch ein sehr, sehr wichtiger, entscheidender Punkt in Verbindung mit der Bundeslade, den ich auch erwähnen will. Und ich denke, es ist der wichtigste Punkt. Die Bundeslade symbolisierte die Gegenwart Gottes in dem Volk Israel. Nicht zuletzt durch die beiden Engel, die auf dem Deckel sich durch Schnitzereien abzeichnete. Gott drückt damit auch aus, Ich will mit euch unterwegs sein. Diese Bundeslade hat David, der König David, nach Jerusalem holen lassen, weil es wichtig ist, dass wo er lebt, wo die Hauptstadt des Volkes sein wird, da soll auch Gott zu Hause sein. Und diese Heimholung oder Übersiedelung, diese Hohlaktion der Bundeslade, die ging so vonstatten, wie wir es uns wahrscheinlich in der heutigen Zeit eher nicht so vorstellen. Denn David, er war so begeistert, er hat gesagt, hey, wenn dieses Ereignis kommt, dann wird das gefeiert und zwar volles Rohr. Dann wird die Ankunft Gottes in Jerusalem richtig gefeiert, so wie ich es wahrscheinlich noch nicht getan habe. Gott kam an in die Mitte seiner Hauptstadt. Er kam an auf den Berg Gottes, wo später auch das Heiligtum errichtet werden soll innerhalb des Tempel Gottes. David konnte da seine Füße nicht stillhalten. Und er legte das königliche Gewand ab und zog ein leichtes, sehr leichtes Dancing Dress an. Und er tanzte so wild und so voller Ekstase, dass es wahrscheinlich nicht nur seiner Frau peinlich war. Und sie machte ihm später auch Vorwürfe, hey, wie führst du dich eigentlich auf? Warum tanzt du so und machst dich zum Gespött aller Leute, selbst der Diener? Aber David wollte in dieser Situation einfach nur David sein. Er wollte nicht König sein, er wollte kein Ansehen und es war ihm total wurscht, was der rechts oder links von ihm denkt, sondern es war sein Herzenswunsch, so zu tanzen für Gott, seinem Herrn, und ihm die Tore und Türen bereit machen und aufzumachen. Er blickte nicht auf das, was seine Diener dachten, er blickte auch nicht auf das, was seine Frau denkt. Er wollte David sein, vor Gott, er selbst. Schauen wir uns doch mal den Psalm 24 an. Was mich etwas beeindruckt hat, dass es im Ukrainischen, ich glaube, 24 Verse sind. Also er ist wesentlich länger als in der deutschen Übersetzung. Aber trotzdem, ihr habt es ja auch nochmal ausgedrückt. Da heißt es, ein Lied Davids. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was drauf lebt. Er hat sie festgegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Jetzt kommt so eine Frage. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Antwort. Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihrem Herzen gibt es keine Falschheit und von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Solche Menschen wird der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seiner Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König wird einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht. Dieser Psalm liefert uns zwei Gründe. Gott in unserem Leben willkommen zu heißen. Zwei Gründe, die man vielleicht gar nicht so direkt mit der Adventszeit oder mit Advent in Verbindung bringt. Und dennoch kommen sie in dem Lied, macht hoch die Tür macht weit vor. Dort singen wir am Ende der ersten Strophe, gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Also der erste Grund, weil Gott diese Welt mit allem, was drauf ist, geschaffen hat. Deshalb sollen wir ihn in unserem Herzen willkommen heißen. Im Psalm 24 heißt es, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie gegründet, über den Wasser und ihre Fundamente auf dem Grund des Meeres gelegt. Also ich denke schon, dass wir in der heutigen Zeit etwas mehr über die Entstehung der Erde wissen oder über das System Erde wissen wie zur damaligen Zeit. Wir wissen mittlerweile, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund. Wir wissen von den lebensnotwendigen Systemen, die auf den Abständen zwischen Mond und Erde und Sonne abgestimmt sind. Dass es einfach perfekt ist. Dass es da kein bisschen mehr oder weiter oder näher sein soll, sondern es ist perfekt, dass die Erde in ihren Bahnen läuft. Wir wissen um die Bedeutung der Erdanziehungskraft. Wir kennen so manche Sonnensysteme oder gewisse Planetenkonstellationen, die uns teilweise schon in der Schule beigebracht werden oder die wir lernen müssen oder möchten. Und soweit ich weiß, und davon bin ich auch überzeugt, ist unser Planet Erde so der einzige, auf dem wirklich Leben herrscht. Und das alles wurde wunderbar durch einen Schöpfer erschaffen und eingerichtet. Und der Dichter des Psalms 24 ist sich sicher, Gott hat das alles geschaffen. Alles genau passend. Er hat es angefangen und er hat die Erde so großartig mitsamt den Pflanzenwelt und Tieren und uns Menschen drauf geschaffen. Und für den Psalmisten ist klar, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, dann ist er auch Besitzer dieser Welt. Sie gehört ihm. Gott gehört diese Welt. Er ist der Erschaffer dieser Welt. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Warum? Weil damit klar wird, dass unser Leben eine Basis hat. Eine sichere Basis hat. Nämlich Gott. Und nicht nur das, sondern dass es damit auch einen stabilen Rahmen gibt. Eine Richtlinie. Etwas, was das zusammenhält. Nämlich die Macht und die Kraft Gottes. Das Wunderbare ist, dass Gott zu seiner Welt steht. Egal, ob die Akteure, die darauf leben, ihn angenommen haben oder willkommen heißen für die Adventszeit oder nicht. Allein schon deswegen möchte ich wie David Gott feiern und uns und ihn in unserer Mitte willkommen heißen. Gott steht noch zu seiner Schöpfung. Gott steht noch zu seinen Geschöpfen. Daneben nennt David noch einen zweiten Grund, warum wir Gott in unserer Mitte willkommen heißen sollen, dürfen. Weil Gott nicht nur zu seinen Geschöpfen steht, sondern weil er sie nach wie vor nicht aufgegeben hat. Weil er sie liebt. Bei den Psalmen wurden die Festpilger wurden am Anlass gefragt, wer darf hinaufziehen zu dem Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Heißt, wer darf überhaupt in die Nähe Gottes kommen? Und darauf erklang dann die Antwort, der unschuldige Hände und ein reines Gewissen hat. Luther übersetzt es auch, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der darf sich nähern. Das sind die Einlassbedingungen, um auf Gottes Berg einziehen zu dürfen. Das sind die Bedingungen, unter denen Gott mit uns ganz persönlich gemeinsame Sache macht. Das ist schon ein großer Anspruch. Ein wirklich großer Anspruch. Unschuldige Hände, reines Herz. Herz und Hände stehen dabei für unsere Gesinnung und für unser Verhalten, für unsere innere Ausrichtung und unser Leben in dem Alltag, für das, woran wir glauben und wie wir dafür einstehen. Herz und Hände, das klingt so nach den beiden Teilen der 10 Gebote. Der erste Teil der 10 Gebote, der bezieht sich ja so mehr auf Gott. An ihn soll allein mein ungeteiltes Herz hängen. Du sollst ihn ehren, du sollst keine anderen Götter neben ihn haben. Du sollst eine feste Beziehung zu ihm haben. Du sollst seinen Tag heiligen. Beziehung zu Gott. Und der zweite Teil dieser Gebote, der bezieht sich mehr auf unser Verhalten gegenüber unseren Nächsten, auf das Miteinanderleben und die Verantwortung, die wir auch der Welt gegenüber geben. Und dabei ist es schwer, Verantwortung für mein Leben und diese Welt zu übernehmen, wenn ich keinen Bezugsrahmen, keine Regeln dafür habe, auf die ich mich beziehen kann. Deshalb beginnt Gott meines Erachtens mit dem ersten Teil der Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst. Eigentlich könnten wir sagen, du brauchst keine anderen Götter neben mir haben. Hör doch endlich auf, dich unter den selbstgewählten oder selbsternannten Götter zu beugen. Mach das doch nicht, weil diese Götter, sie bestehen nicht in Wahrheit. Du brauchst keine anderen Götter. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Heiße mich stattdessen in deinem Leben willkommen. Und mach dir doch kein Bildnis von mir. Das macht keinen Sinn, weil kein Mensch kann mich in der Herrlichkeit, die ich bin, und in seiner Vorstellungskraft irgendwie abbilden. Und wenn du ein Bildnis von mir machst, dann ist das ein Trugbild, weil ich ja doch anders bin. Lass mich dich doch immer wieder überraschen. Ich bin doch für dich. Und dann gibt es noch so was Wunderschönes, so was Tolles. Und gerade in der heutigen Adventszeit ist es für uns auch wichtig, wer sagt, hey, nimm dir doch einfach mal eine Auszeit vom Alltag. Du arbeitest 6 Tage die Woche so hart. Hey, du treibst dich rum und ich verstehe auch, dass du Zeit der Ruhe brauchst. Und die will ich dir geben. Nimm dir doch einen Tag der Woche frei und schalte dich ab von dem, was dich aus der ganzen Trubel deiner Umwelt. Und dann können wir dann noch Beziehung aufbauen. Komm doch zum Gottesdienst und ich werde dich aufbauen. Ich will dir wieder Kraft geben für die anderen 6 Tage der Woche. Das ist was anderes, wie du sollst nicht arbeiten. Aber das ist die Aussage von Gott. Diese Gebote, diese Regeln sind dafür geschaffen, um mein Leben mit ihm leichter zu machen und mich zu stärken. Nicht um es einzuschränken, sondern um es zu erfüllen. Und sowas wird uns Kraft geben für den Alltag. Sowas wird uns Kraft geben, auch Vater und Mutter zu ehren und zu pflegen, auch wenn es uns nicht darum ist. Sowas wird uns Kraft geben, Lügen zu vermeiden oder andere zu verleugnen, dass das abgestellt wird. Sowas wird uns auch Kraft geben, zu verhindern, zu stehlen, weil wir es nicht nötig haben. Weil Gott sagt, du hast doch mich, den Schöpfer und wahren König dieser Welt. Du brauchst dadurch nicht nach den anderen schauen, egal wie toll sie wohnen, egal wie eine sportliche Figur sie haben, obwohl sie mir nicht geschenkt wird, egal wie gesund sie sind, egal wie viel PS in ihrer Garage steht. Ich bin da für dich. Und Gottes Anspruch an uns, eines reinen Herzens und eines reinen Gewissens und unschuldiger Hände, Gottes Anspruch geschieht nie ohne einen Zuspruch. Gott weiß, wir schaffen das alles nicht aus eigener Kraft heraus, ein reines Herz und unschuldige Hände zu bewahren. Deshalb kam Gott uns selbst zur Hilfe. David betet in dem Psalm, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott, seiner Rettung. Mit diesem Satz blickt David weit, weit über 1000 Jahre in die Zukunft hinaus. Er blickt damit auf Jesus Christus. Wir feiern heute wieder Advent. Wir feiern damit den Schöpfer und Herrn dieser Welt, der bei seiner ersten Ankunft in diesem Jesus Christus Mensch wurde und zugleich unser Retter. Ihm dürfen wir befragen, wie wir ein reines Herz und ein unschuldige Hände bekommen. Und seine Antwort, Jesus' Antwort lautet darauf, genau deshalb bin ich in die Welt gekommen. Ich habe stellvertretend für dich mit meinem Tod für deine Schuld bezahlt. In Jesus kam Gott selbst zu uns. Er hat die Strafe dieser schuldigen Hände auf sich genommen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Doch Jesus blieb nicht im Tod. Weil er selbst als Sohn Gottes nie etwas Böses getan hat, konnte er ins Leben und später in den Himmel zurückkehren. Jesus lebt und darin liegt auch unsere Chance auf unschuldige Hände und ein reines Herz. Wie können wir diese Chance nutzen? Ich komme zum Schluss. Indem wir Jesus aufrichtig im Gebet bitten, uns unsere Schuld zu vergeben. Er vergibt uns dann, das hat er versprochen. Damit sind und werden wir immer wieder neu von unserer Schuld vor Gott befreit. Wie bekommen wir ein reines Herz? Indem wir Jesus einladen, mit uns Advent zu feiern. Ihm die Tore und Türe unseres Herzens weit öffnen und ihn herzlich in unserem Lebensmittelpunkt willkommen heißen. Und da hatte ich heute Morgen ein Bild. Diese Tore auf fürs Herz, das ist ja immer was Schönes. Und wenn ich einen Gast zu uns oder wir einen Gast zu uns einladen, dann ist es das Wichtigste, die Haustür zu öffnen. Das Zweitwichtigste ist es, die Tür zu schließen, wo der Gast nicht rein soll. Soll nicht ins Schlafzimmer schauen. Soll nicht ins Büro schauen, wenn es unaufgeräumt ist. Vielleicht noch in die Küche. Und ich dachte mir, wenn wir Jesus willkommen heißen wollen, dann müssen wir alle Türen aufmachen. auch, wo wir ihn vielleicht nicht haben wollen. Und mein Gedanke geht weiter. Jesus will nicht nur Gast in unserem Herzen sein, sondern er will auch der Innenarchitekt sein. Er will sagen, hey, das Zimmer gefällt mir nicht. Das machen wir anders. Das bedeutet, Jesus in unser Herz zu kommen. Nicht nur, komm her, Jesus, sondern gestalte du mein Leben. Räum auf, mach es rein. So können wir Advent mit ihm feiern. Und ich schließe mit einem Gebet, dass das dieser fünfte Vers, den wir noch gesungen haben, aus Mach hoch die Tür, die Tor macht weit, ist. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein Heiliger Geist uns führt und leitet den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.